Liebe Gemeinde, die Situationen, in denen Menschen als Christen unter Druck stehen, sind gar nicht immer so eindeutig, wie wir meinen. Und deswegen habe ich auch diese Lesung als Eingang zu meiner Predigt gewählt. Wenn es hier um Leid und Verfolgung geht, dann erfahren wir plötzlich, dass Menschen auch untereinander nicht einig sind in dem, wie sie als Christen auftreten, verkündigen. Und wir merken auch, dass wir über der Frage der Flüchtlinge an manchen Stellen unterschiedliche Meinungen finden. Aber ich glaube, dass das gut zusammengehört, dass wir hier ein bisschen ein differenzierteres Bild bekommen über das, was auch Gott von uns will, was die Bibel uns zu sagen hat. Deswegen jetzt auch noch ein zweiter Text, den wir miteinander lesen. Und ich habe so gedacht, es gibt ja heute auch einen Anlass, über die Frage von Migration, sage ich mal, nicht nur Flüchtlingen nachzudenken. Heute Nachmittag läuft wieder die österreichische Mannschaft auf. Und wir haben uns vielleicht so darauf eingerichtet, dass wir dann Zeit haben vor dem Fernseher, ein bisschen die Wohnzimmer abschatten, damit wir keinen Sonnenbrand kriegen dabei. Und wenn wir dann die Namen der österreichischen Fußballer aufgerufen bekommen, dann stellen wir fest, dass da Migration sehr wohl ein Thema ist, oder? Dass es eigentlich ganz viele verschiedene Namen gibt, die nicht unbedingt österreichisch sind, von ihrer Herkunft her, von Alaba bis, heißt einer Schul und schreibt sich mit Z, glaube ich jetzt, genau. Also wir haben auch da schon das Thema Migration. Der zweite Text, und ich hoffe, dass ihr die Möglichkeit habt, vielleicht auch selber nochmal mitzulesen, hier ist aus 1. Petrus 4, Vers 12 bis 16. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 16. Da heißt es, und ich lese jetzt eine auch wieder etwas modernere Übersetzung. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Hier steht, dass ihr um Christi willen leidet. Und da ist Christus der Kyrios, der Herr gemeint. Der, den die Christen als Herrn anbeten. Und dann heißt es weiter, ihr dürft euch glücklich nennen, und glücklich nennen heißt immer im Griechischen Makarios, das ist die Seligpreisungsformel. Ihr dürft euch glücklich nennen, ihr seid selig genannt, wenn man euch deshalb angreift und verhöhnt, weil ihr Christen, also die des Christus seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit bei euch ist. Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte anmaßt, die ihm nicht zustehen. Wer aber leidet, weil er oder sie ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört. In unserer Zeit schauen wir neugierig dem Staat zu, wie er dabei ist, gesellschaftlich ausgehandelte Vereinbarungen wieder einzufordern. Es macht zum Beispiel viele in diesem Land unsicher, wenn Religionsgemeinschaften über ihre rechtlich verbrieften Freiheiten hinaus Menschen möglicherweise extremistisch oder demokratiefeindlich oder antifreiheitlich beeinflussen und politisch oder ethisch orientierte Botschaften ohne vorherige Verhandlung darüber, ob die überhaupt in den Konsens unserer freiheitlich ausgerichteten Gesellschaft hineinpassen, anderen Menschen ins Herz pflanzen wollen. Ob dann die politischen Maßnahmen, wie sie gesetzt sind, wirklich die richtigen treffen oder nur wieder die falschen stärken, wieder bei der Schließung einiger Moscheen in den letzten Tagen, das muss aber auch hinterfragt werden. Das heißt, wir haben hier eine Situation heute, in der der Staat Dinge unternimmt, die wieder zurückführen sollen zu dem, was im gesellschaftlichen Kontext ausgehandelt ist. Trotzdem dürfen wir als Christen und Christinnen natürlich auch fragen, sind die Maßnahmen, wie sie unternommen werden, tatsächlich die, die greifen. Ein anderes aktuelles Beispiel, die Flüchtlingswelle 2015 wird heute den damaligen Regierungen in den betroffenen Ländern Europas als große Fehlleistung angehängt. Heute sind sich Politiker einig, dass der Aspekt der Sicherheit bei der Flüchtlingsfrage Vorrang hat. Die Gesetzgebung verändert sich rasant und wieder schauen wir neugierig dem Staat zu, diesmal wie er dabei ist, die Sicherheit für die Bevölkerung mit seinen Mitteln, mit seiner Einschätzung nach wirksamen Schritten anzuheben. Für viele in den Gemeinden stellen sich dabei eben aber auch Fragen, ob die damit einhergehende Abschiebepraxis, die seit kurzem die EU-weite Erlaubnis, Flüchtlinge zurück nach Afghanistan zu schicken, das Leid der Betroffenen nicht unverantwortlich vergrößert, beziehungsweise Menschen regulär in Lebensgefahr bringt. Auch das muss gefragt werden. Mit einigen anderen Beispielen ließe sich darstellen, wie sehr unser Land und unsere Gesellschaft im Umbruch ist und wir dabei eben nicht nur entlassen sind in eine Zuschauerrolle oder in den Biedermeier der privaten Beschaulichkeiten, bei denen es sich doch meistens um Selbstpräsentation, um Selbstoptimierung und einen manchmal glücklosen Kampf um Selbstdarstellung geht. Was hat unser Predigttext damit zu tun, wenn es hier davon heißt, dass man sich glücklich preisen kann, wenn man Verfolgung erlebt? Vielleicht weckt er uns zunächst einmal ja auf, weil wir merken, wir finden uns eventuell in dem ersten Satz dieses Briefes gar nicht wieder. Das ist ja gar nicht unsere Situation, oder? Wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen. Welche Anfeindungen sind da für uns heute und für mich gemeint? Na gut, kann ich sagen, nicht jeder Text in der Bibel passt auf mein Leben und ich blätter halt weiter. Aber so leicht geht es nicht an dieser ganzen Passage vorbei. Und ich bin ein Freund dieses Textes, auch des ganzen ersten Petrusbriefes. Aber ich frage mich immer wieder, was bedeutet er heute für uns, für mich, in der Kultur, in der Gesellschaft, in der ich lebe? Der Widerstand, den die Gemeinde, die den ersten Petrusbrief gelesen hat, erfährt, ist ja nicht nur ein historisches Phänomen. Da könnte man sagen, naja, Christenverfolgung im heidnischen Rom, ganz normal, kennen wir schon, da sind halt 10% in den Zirkus gebracht und den Löwen vorgeworfen worden. Es ging aber nicht um die Verfolgung an sich, sondern es ging um die Haltung der Gemeinde, die diesen Widerstand ausgelöst hat. Es ging ja um die Haltung der Gemeinde, die das provoziert hat, dass Menschen plötzlich unter Druck geraten. Dass Menschen plötzlich merken, da ist der Widerstand einer Gesellschaft, die das nicht versteht, was ich entdeckt habe, was mein Glaube beinhaltet, was ich für mein Leben neu festgemacht habe. Da haben Menschen gesagt, dass die Obrigkeit ihnen viel abverlangen kann, aber eben nicht alles. Dass die Herrschaft der Kaiser in Rom nicht bedeutet, dass sie ihr ganzes Leben besitzen. Herr ist Jesus. Das war die einfache Formel der Gemeinde. Herr ist Jesus und der Christus, der Messias, der bringt mit seiner Herrschaft im Leben der Christen einiges an Werten aus dem bisherigen Durcheinander. Wenn wir sagen, Herr ist Jesus und er ist der Messias, dann wird dadurch vieles anders. Dann kommt zur nächsten Liebe auch die Feindesliebe. Dann kommt zum Aushalten von Verfolgung auch die bleibende Gastfreundschaft. Dann kommt zum Teilen der Güter, die man hat, auch die Liebesgabe für die Armen. Und dann kommt zu der Gemeinschaft der Gläubigen auch die Überwindung aller Standesgrenzen in der Nachfolge Jesu, dass es eben nicht mehr darum geht, aus welcher gesellschaftlichen Schicht ich komme oder aus welcher Geburt ich bin. Dann kommt zur Offenbarung Gottes in Jesus, die ja ohne Geheimnis umwobenes Kultverständnis den Menschen weitergegeben wurde, kommt dazu auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, zwischen Freien und Unfreien. All das und einiges mehr hat extrem angeeckt in der römischen Gesellschaft und bei der Nomenklatura, die damals geherrscht hat. Zuerst waren es die Juden, mit denen diese Dinge identifiziert wurden. Und wir wissen, dass im Römischen Reich der jüdische Glaube die einzige Ausnahme war, dass nicht der Kaiser angebetet werden musste. Aber bald wurde klar, dass das meistens teils nicht-jüdische Jesus-Nachfolger waren und sind, die jetzt nicht nur den Status des Judentums nicht zum Kaiserkult verpflichtet zu sein ausnutzen, sondern immer offener den Kult der Anbetung des Kaisers und die Herrschaft kritisierten und ablehnten. Liebe Gemeinde, darum geht es, dass wir verstehen, dass Leid und Verfolgung nicht einfach etwas ist, was man suchen muss, sondern dass es automatisch da entsteht, wo wir zu Jesus stehen und zu dem, was er will in unserem Leben. Leid und Verfolgung und Widerstand bringen die Gemeinde in die Nähe Gottes, aber wie geht das vor sich? Es beginnt nicht dort, wo wir sagen, wie können wir uns gebärden, dass wir möglichst unter Druck geraten. Was können wir alles anstellen, damit Menschen uns auch böse sind? Sondern es geht darum zu fragen, was will Jesus von uns? Ich habe das bei den georgischen Baptisten gelernt. Ihr habt ja schon Berührung gehabt mit den georgischen Baptisten, dadurch, dass der Lars ja dort war und ich glaube auch der Bischof Ilja einmal da war, genau. Und im Gespräch mit dem Bischof Ilja und mit seinen Kollegen oder Kolleginnen auch bin ich draufgekommen, was sie für eine Erfahrung gemacht haben. Sie haben festgestellt, dass in Georgien das Missverständnis unter den Pastoren war, wir werden verfolgt, weil wir bei der Beerdigungsfeier nicht mit Wein auf den Toten anstoßen. Da haben sie sich immer rausgehalten. Und dann haben sie gesagt, ja, was für eine Verfolgung, man mag uns nicht, man ist uns böse, weil wir das nicht tun. Oder sie haben gemerkt, wie sie werden verfolgt, weil sie als Pastoren nicht wie die Priester ausgesehen haben. Ja, die haben einfach einen schwarzen Anzug mit silberner Krawatte getragen, aber in Georgien ist ein Priester einer, der muss eine Kutte tragen und muss ausschauen wie ein Pope eben mit langem Bart. Und deswegen haben sie dann auch selber angefangen, die Bärte wachsen zu lassen und sich eben nicht mehr mit dem schwarzen Anzug mit der silbernen Krawatte in die Gemeinde gestellt. Also Verfolgung und Leid an Äußerlichkeiten, das lässt sich eigentlich nicht argumentieren. Aber wenn wir zu Christus stehen und das leben, was er möchte, dann entsteht auch Druck. Und dieser Druck, glaube ich, entsteht in unserer Zeit gerade über der Frage der Migration. Es hat jemand, der sich gut auskennt mit dieser Frage und gar nicht aus dem freikirchlichen Bereich ist, letztens gesagt, mit diesem Thema Flüchtlinge klopft Gott bei uns an. Klopft Gott bei uns in unserer Welt, in unserer Lebenswelt, in unserer Gesellschaft an? Und die Frage ist, ob wir auf dieses Klopfen reagieren. Gott, der anklopft und deutlich macht, dass Migration, dass dieses Wandern, dieses auch neue Heimat suchen, dieses Flüchten, dieses Verlassen der alten Heimat eigentlich zum, sage ich mal, zum Kerngeschäft der Gemeinde gehört und immer schon dabei war. Und das können wir auch von der Bibel her gut verstehen. Erst durch die Erfahrung der Migration werden ja für viele auch die Texte des Alten Testaments erst lebendig. Die Texte der Bibel erst richtig lebendig. Aufgrund der Erfahrung Israels als Volk auf dem Weg verstehen wir erst, was diese Texte uns alles heute zu sagen haben. Da geht es ums Weggeführtsein. Da geht es ums Befreitwerden aus einer Fremde. Da geht es ums Vertriebensein. Da geht es ums Überranntwerden. Und ich glaube, dass das von dieser Soziologin, die das gesagt hat, sehr gut verstanden wird. Wenn wir heute über die Flüchtlingsfrage reden und über Migration reden, dann klopft Gott ganz konkret bei uns an. Vielleicht zwei Missverständnisse, die Ina auch schon hier angesprochen hat. Wir reden heute über ein Phänomen, das nicht allein mit einer muslimischen Komponente zu tun hat, sondern auch mit einer christlichen. Und ich glaube, richtig zu liegen, dass die Frage sich bald noch mehr verschieben wird in Richtung christliche Flüchtlinge, weil wir, was die Zahlen sagen, immer mehr auch mit Flüchtlingen aus den Subsahara-Ländern zu tun haben. Und das sind Christinnen und Christen aus afrikanischen Gemeinden, die sich auf den Weg machen, weil sie nicht mehr das vorfinden, was sie brauchen. Und wir kennen ja zum Teil auch Berichte aus diesen Ländern. Das heißt auch, dass wir dazugehören, wenn es darum geht, Diaspora-Gemeinden zu helfen und sie zu unterstützen. Und auch zu fragen, wo sind die Baptisten aus Afrika und wie können wir ihnen helfen? Das haben wir auch längst erlebt, den Diaspora-Gemeinden aller Konfessionen kommt eine große Bedeutung zu. Diese Gemeinden sind für viele Zuwanderer die erste Anlaufstelle. Die bieten dann eine Heimat in der Fremde. Und die haben soziale Aufgaben zu übernehmen. Da geht es dann darum, auch zu helfen, wie die Sprache gelernt wird, wie eine Wohnung gesucht wird, wie Arbeit gesucht wird, wie Kinderbetreuung möglich ist, soziale Kontakte, Freundschaften, Netzwerke. Und ich glaube, dass wir hier eintreten dürfen, dass das alles großartige Unterstützung braucht. Es geht also nicht nur um die Frage des Islam, obwohl das natürlich auch eine Frage ist. Und ich glaube, dass wir uns an dieser Stelle eben auch herausfordern lassen dürfen, auch uns zu melden, wo Dinge in die Irre gehen in der Politik, in dem, was in unserem Land auch vor sich geht. Wir dürfen uns für Frieden und Versöhnung einsetzen und den Ängsten und Sorgen unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit schenken, ihnen begegnen, aber eben auch Haltung bewahren und auf Mitmenschen eingehen. Insofern glaube ich, dass wir so etwas wie eine Theologie der Migration brauchen. Und die Bibel stellt uns dafür sehr viel zur Verfügung. Dass wir heute mehr denn je darüber reden müssen, was längst schon auch in unseren Gemeinden vor Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Wenn wir daran denken, dass Gemeinden in Österreich, unsere Gemeinden erst nach dem Krieg durch Flüchtlinge entstanden sind. Linz und Salzburg zum Beispiel. Wenn wir daran denken, dass wir 1989/90 viele Geschwister aus Rumänien aufgenommen haben oder dass sie einfach hier Platz gefunden haben. Die Bibel hat eine große, reiche Tradition über Migration und über Flucht zu reden und sie besser zu verstehen. Und Gott möchte uns in die Bibel hineinführen, damit wir verstehen, was Gerechtigkeit und Friede bedeutet in diesem Zusammenhang. Und da beginnt natürlich auch der Druck, dass Menschen sagen, wie könnt ihr nur? Und dass gesellschaftlich hier etwas stattfindet, was zu erwarten war, nämlich die große Begeisterung und die große humanitäre Euphorie geht zu Ende oder ist vielleicht schon zu Ende gegangen. Und es wird auch den Kirchen vorgeworfen, dass die Kirchen im Flüchtling eine Figur gefunden haben, um sich an dieser Stelle sozusagen wieder gut zu zeigen oder sogar Bürger unter Druck zu setzen. Und dass damit etwas betrieben wird, was nicht in unser Land hineinpasst. Und ich glaube, wir dürfen einfach sagen, mit Gottes Hilfe, die Bibel selbst hält dagegen. Die Bibel selbst hält dagegen. Das erste Bekenntnis Israels ist in Deuteronomium 26,5: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und das ist gemeint damit, dass bereits in der Erzvätergeschichte Menschen unterwegs waren. Und das zweite ist der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Die Grundlage für die Erzählung Israels, die Befreiung aus der Gefangenschaft, das Auswandern aus dem, was eine Zeit lang Heimat hätte werden können. Das dritte ist die Landnahme, auch wieder ein Zug in ein fremdes Land. Fremd im eigenen Land sind Menschen, die hier versuchen, Fuß zu fassen in Kanaan. Und sie wissen genau, Gott hat uns dieses Land nur zur Bewirtschaftung überlassen. Spuren der Migration von den ersten Worten der Bibel an. Begründung der Fremdenliebe bei den Hebräern, ihr seid selbst Fremde gewesen in Ägypten. Wenn es darum geht, warum wir uns den Flüchtlingen zuwenden dürfen, weil ihr selber kein Zuhause hattet, weil ihr selber in der Fremde wart. Und das ist so tief drin in dem Glauben Israels. Und es wird gefeiert und wir feiern es heute im Übertragenen immer noch mit dem Pesach, mit dem, was dann später Ostern wird. Die ritualisierte Erinnerung an den Exodus, an die Migration, an das eigene Auswandern als normale Lebensexistenz. Die Sorge um den Fremdling, um die Flüchtlinge, um Migranten ist ein Teil des Glaubenszeugnisses Israels. Und die Bibel, könnte man sagen, ist ein Buch von Flüchtlingen und für Flüchtlinge geschrieben. Kann sogar so weit gehen, dass man sagt, Gott selbst ist in Jesus ein Flüchtling geworden. Gott, der Fremde, der kein Zuhause hat und niemand, der ihn besitzen und festhalten kann. In Johannes 1 lesen wir von dem Wort, dass das Wort Fleisch geworden ist. Und im zweiten Teil dieses Prologs in Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wohnte unter uns. Und wenn man nachliest, steht da, es zeltete unter uns. Es hat dort nicht auf Dauer gewohnt. Es hat dieses Zelt aufgestellt. Das Wort wohnte in einem Zelt unter uns. Selbst das Wort, das fleischgewordene Wort, das Christus ist, nicht einfach nur in einer festen Bleibe, sondern in einem Zelt. Lasst uns das nicht vergessen, wenn wir über das Thema Flüchtlinge reden. Israels Grunderfahrung ist es, Ausländer zu sein und Ausländerin zu sein. Und das ist die Grundbestimmung. In der Konkretion heißt es, sie waren Fremde in Ägypten und sie waren auch Fremde in Israel und haben dieses Land einnehmen dürfen, aber es war trotzdem ihnen nur zur Verfügung gestellt. Ein gutes Beispiel aus dem Alten Testament ist diese Geschichte von der Ruth, wo eine Ausländerin sich an ihre Schwiegermutter hängt und sagt, dein Gott ist mein Gott. Die Ruth zu Naomi geht und sagt, ich gehe mit dir mit, ich bin dabei, auch wenn das für mich Fremde bedeutet. Und sie wird dadurch zu einer Stammmutter Davids und damit auch Jesus. Und im Neuen Testament, in der Lukas-Erzählung, in der Apostelgeschichte bei Lukas, in Apostelgeschichte 18 und 19, entdecken wir, dass die Gemeinde offensichtlich über ihren Glauben als den Weg gesprochen hat. Da heißt es an mehreren Stellen, dass sie ein Volk des Weges sind oder dass der Weg erklärt werden musste, dass die Nachfolge ein Weg war, dass der Glaube ein Weg war, dass dieses, was wir zu verkünden haben, eben sich zentral mit dem Unterwegssein befasst. Ich glaube, dass wir das einfach nicht vergessen dürfen, dass wir unterwegs sind, dass Gastfreundschaft dazu gehört und dass wir nicht meinen, wir wären die, die immer schon irgendwo zu Hause gewesen wären. Mit unserer Bekehrung haben wir selbst ja eine neue Heimat gewonnen. Und nochmal kurz zur Verfolgung. Was für mich als Mensch immer mehr zählt, ist Authentizität. Nur wenn ich bereit bin, für meine Überzeugungen auch einzustehen, wenn es Druck gibt dagegen, wenn es eng wird, dann ist die Verbindung zwischen meinem Bekennen und meinem Leben auch stimmig. Heute geht es um die Frage, wer meine Nachfolge in Frage stellt. Was spricht gegen die Haltung der Jünger Jesu Menschen, aus dem Glauben heraus aufzunehmen? Was spricht dagegen, dass wir offen sind für Flüchtlinge in dem Rahmen, in dem wir das können? Was spricht dagegen, dass wir uns nicht scheren um Rassismus, dass wir uns fernhalten von körperlicher und finanzieller Ausbeutung von Menschen, dass wir mit der Liebe Gottes in Christus ein neues Leben und eine neue Möglichkeit bekannt machen? Ich verstehe schon, dass Gemeinde immer auch daran leiden wird, dass sie nur begrenzt helfen kann. Manchmal geht es einfach nur darum, dass wir unsere Stimme erheben Unsere Hände haben nicht selten bereits die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Aber die Verkündigung geschieht durch Mund und Hände. Von den Gnadentaten Gottes erzählen und sich nicht abwenden, wo Menschen auf Zuwendung und Menschlichkeit hoffen. Ich bin da. Ich bin für dich. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, sagt der Petrus. Und dann ist es ein Geschenk, das nur Gott selber machen kann. Liebe Gemeinde, glauben wir das, dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Druck, der auch heute auf die christliche Gemeinde entsteht? Solange die Gemeinde den Weg Jesu geht, wird das auch heute noch Menschen überzeugen. Und sie werden ihn suchen und nach ihm fragen. Ich lade uns ein, Verfolgung mal etwas anders zu denken. Lasst uns in der Treue zum Herrn die nicht vergessen, die unsere Gastfreundschaft brauchen. Amen.